Welcome back to another.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hi Martin.
Geht es dir gut?
Ja, ich denke, ich habe Kermit heute etwas mehr unter Kontrolle. Hoffen wir, dass er nicht allzu viel quakt.
Prima. Heute machen wir mit einem überaus spannenden Thema weiter, das wirklich jeden betrifft.
Ja. Wir machen diese kleine Serie, um zu zeigen, wie die Jahrzehnte und jahrhundertelange Planung in der Zeit, in der wir leben, auf den Höhepunkt zusteuert. Das allein sollte den Menschen schon sagen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Für manche mag sich das wie Geschichtsunterricht anhören.
Ja.
Oder wie etwas, das es nicht direkt betrifft. Aber das tut es. Denn es greift sogar in unser Privatleben ein, sodass wir einfach über diese Dinge sprechen müssen.
Ja, wer Schwierigkeiten damit hat, dass wir die ganze Zeit über diesen Trend von Papst Franziskus sprechen, erkennt hoffentlich, dass wir jedes Mal Dinge anschneiden, die auch für heute noch relevant sind.
Ja.
Denn so sollte es sein. Man sollte sehen können, wie das mit der Zeit immer weiter fortschreitet und jetzt zu einem Höhepunkt kommt.
Richtig.
Bitte habt etwas Geduld mit uns, denn es ist sehr wichtig, dass wir das alles durchgehen.
Ja, denn wenn wir die Geschichte vergessen, werden wir die Gegenwart nicht verstehen.
Fangen wir mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir erneut die Möglichkeit zu diesem Gespräch haben. Wir bitten dich um deinen Segen und dass du unseren Verstand erleuchten mögest. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Also Martin, wir fahren mit der Durchführung eines sehr alten Planes fort. So wie Gott von Anfang an den Erlösungsplan hatte, so hat er auch der Feind einen Plan. Und diese beiden Pläne stehen miteinander im Widerspruch. Und sie prallen in der Zeit, in der wir leben, ultimativ aufeinander. Es ist also sehr wichtig, dass wir verstehen, woher das kommt. Denn der Teufel ist ein Meisterverführer.
Ja.
Das heißt, dass er den Plan durchführt, der gut auszusehen scheint.
Oh ja, unbedingt.
Aber er ist das blanke Gegenteil dessen, wofür Gott steht. Er verneint Gott und das unter dem Vorwand, für Gott zu sein.
Ja, das ist nur allzu wahr. Wenn man einige dieser Artikel liest, ist es so schön geredet und es hört sich so gut an.
Ja.
Wie wir schon vorher gesagt hatten, wenn es nicht problematisch aussieht, schau es dir genauer an. Wie du schon sagtest, das Chamäleon verändert sich nicht. Das ist alles Tarnung.
Völlig richtig. Wir werden uns mit dem Naturrecht, Bildung und Ökumene befassen. Alle drei sind in Wirklichkeit Riesenthemen. Wir könnten darüber 50 oder 60 Folgen machen, ohne das Thema auszuschöpfen, weil so viel drinsteckt. Wenn man sich einfach unser Bildungssystem ansieht, das wir in der Welt haben, woher kommt es? Wie wurde dessen gegenwärtiger Zustand eingeführt? Blickt man in die Geschichte, fingen alle Universitäten im Grunde als Kirchenschulen an. Und was sind sie heutzutage? Das genaue Gegenteil. Alles, was biblisch ist und mit Gott in Verbindung steht, wurde aus dem Lehrplan entfernt und das Gegenteil eingesetzt. Woher kommt das? Das ganze Bildungsmodell, nun, ich greife voraus, aber das ganze Bildungsmodell kommt von der Gregorianischen Universität in Rom, die Jesuiten. Ich weiß, dass das, was wir sagen, sich wie eine hängengebliebene Schallplatte anhört, aber das ist eine Tatsache. Sie sind die Verfechter der Gegenreformation oder anders ausgedrückt, es ist deren Job, das zu zerstören, was die Reformation aufgebaut hat. Und das Naturrecht, das selbst eine sehr lange Geschichte hat, muss irgendwie integriert werden. Und schließlich die Ökumene, die die ultimative Gehirnwäsche ist.
Richtig, denn wenn man Naturgesetz und die Bildung gebraucht, um den Menschen das Gehirn zu waschen, dann lässt sich die Ökumene viel einfacher verwirklichen.
Genau. Also, wir haben schon mal die Weichen gestellt. Sehen wir es uns an. Gehen wir zur vorherigen Papstherrschaft, nur um einmal zu zeigen, wie wichtig das Naturrecht für die römisch-katholische Kirche ist. Nun, ich habe darüber schon in der Vergangenheit Vorträge gehalten, aber es ist wichtig, das nochmal kurz zu wiederholen, um die Grundidee zu verstehen. Als Papst Benedikt bei den Vereinten Nationen war, verurteilt er strategische Alleingänge der Supermächte bei globalen Problemen. Mit anderen Worten, er möchte eine Weltregierung. Er möchte eine Einheit. Papst Benedikt der 16. hob gestern die Vereinten Nationen als notwendige Verteidiger der Menschenrechte und eine Macht für den Frieden hervor. Gleichzeitig warnt er, dass diese Menschenrechte als von Gott gegeben angesehen werden müssen, ansonsten werden sie möglicherweise ausgehöhlt oder widerrufen werden. Martin, ich weiß, dass wir das schon viele Male gesagt haben, aber lass es uns noch einmal kurz anschneiden. Menschenrechte sind die Antithese zu Gottes Gesetz mit Zuckerguss, damit sie so aussehen, als ob sie in Übereinstimmung mit Gottes Gesetz sind. Nun, auch Gott steht absolut hinter einigen Menschenrechten, denn es ist dein Menschenrecht, Entscheidungsfreiheit zu haben. Und Gott war bereit, dafür zu sterben. Aber deine Entscheidungsfreiheit ist im Denken dieser Leute auf das Gemeinwohl beschränkt, das von Rom definiert wird. Und steht im Widerspruch zum Wort Gottes. Das erste Gebot sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das Menschenrecht sagt, du hast kein Recht, dich in die Religion von irgendjemandem einzumischen oder die Religion oder Gottheit eines anderen schlecht zu machen oder dem zu widersprechen. Anders ausgedrückt sagt auch das Gebot der Menschenrechte, du wirst alle Götter als gleichwertig ansehen. Und das bringen sie ins Bildungssystem, in die Lehrpläne hinein. Siehst du, wie das eine mit dem anderen verknüpft ist? Jetzt müssen die Kinder in Kalifornien bestimmte Gebete an heidnische Gotteinheiten anstimmen. Denn so ist es nun mal. Jeder hat ein Mosaiksteinchen. Wenn man durch die Menschenrechte geht, ist die Vorstellung, keinen anderen Gott als denjenigen zu haben, der die Israeliten aus Ägypten brachte, höchst problematisch.
Ja.
Du darfst keine Götzen haben, aber es ist dein Menschenrecht, in der Form anzubeten, die du willst.
Ja, so sieht es aus.
Deshalb muss Götzendienst akzeptabel sein. Und du darfst keine Gottheit außer Christus lästern. So kommt es mir wenigstens vor, wenn man sich die Medien oder Filme ansieht. Nicht wahr?
Das stimmt.
Es muss also dein Menschenrecht sein, Christus zu lästern. Aber es ist nicht dein Menschenrecht, irgendetwas über all die Gottheiten der anderen Religionen zu sagen. Stimmt das? Dann gibt es einen Aufstand oder vielleicht werden noch einige Plätze niedergebrannt, oder? Das ist alles sehr faszinierend. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Nein.
Nein.
Im Menschenrecht stehen die Rechte der Kinder über deren Eltern.
Richtig.
Es ist eine Umkehrung der göttlichen Ordnung. Du sollst nicht töten. Was mit den ganzen Gesetzen zur Abtreibung? Man darf sogar das Leben des Kindes beenden, wenn er schon mal im Geburtskanal ist. Und manche argumentieren sogar noch für bis zu 3 Monate danach. Also all diese Gesetze, die sich auf deine Menschenrechte gründen, bedeuten doch nichts.
Ja, sie verneinen Gott.
Bei einer seiner sehnlichst erwarteten Unterbrechungen auf seiner US-Rundreise sagte Papst Benedikt der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass die Rechte, die in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948 enthalten sind, für jeden Kraft des gemeinsamen Ursprungs der Person gelten, der der Höhepunkt des Schöpferentwurfs für die Welt und die Geschichte bleibt. Im Grunde ist das richtig. Wir haben alle einen gemeinsamen Ursprung. Die Bibel macht es sehr deutlich, dass er aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht hat. Aber das bedeutet doch nicht, dass die ganze Menschheit sich in Übereinstimmung mit Gott befindet. Sie gründen sich auf das Naturrecht, das in die Herzen der Menschen geschrieben und in verschiedenen Kulturen und Zivilisationen gegenwärtig ist. Und hier liegt der Schlüssel. Menschenrechte gründen sich auf das Naturrecht. Und wir müssen wissen, was genau das bedeutet. Sein sechstägiger Besuch war die Antwort auf eine Einladung zur Versammlung zu sprechen, wie schon die Päpste Johannes Paul II. Und Paul VI. Vor ihm taten. Er baute auf deren Themen wie Frieden und Menschenrechte auf. Menschenrechte, so sagte der Papst, sind der Schlüssel für Weltfrieden und Sicherheit. Wieder haben wir hier eine Philosophie des Naturrechts, denn Menschenrechte gründen sich auf das Naturrecht, den 10 Geboten völlig entgegengesetzt.
Richtig. Und dieses Naturrecht ist sogar auf den Herzen der Menschen eingeschrieben, wo doch die Gebote Gottes eingeschrieben werden sollten.
Richtig. Und diese kommen aus dem göttlichen Herzen. Wieder prallen zwei Dinge aufeinander, das eine gegen das andere. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Denn wenn der Papst beansprucht, dass sie von Gott gegeben sind und dabei gegen die Gebote Gottes sind, welcher Gott hat sie dann gegeben?
Richtig.
Als er weltweit unterwegs war, war er auch im Deutschen Bundestag, der die Regierung darstellt. Dort hielt er auch eine Rede. Das ist faszinierend. Dieser Mann betrat die politische Arena bei den Vereinten Nationen und bei den einzelnen Ländern, besonders in Europa und den Vereinigten Staaten, wo diese Informationen verbreitet werden mussten. Was sagte er dann dort? Das ist wirklich interessant. Hier war seine apostolische Reise nach Deutschland, die 2011 stattfand. Das ist auf Deutsch und es bringt nichts, wenn ich es auf Deutsch vorlese. Aber ich werde es zusammenfassen. Er sagt der Regierung im Grunde, indem sie ihn dort sprechen lassen, erkennen sie ihn in seiner Rolle als Repräsentant des Heiligen Stuhls an.
Recognizing his role as representing the papal chair.
Im Grunde das Ex Cathedra, vom Bischofsstuhl aus. Sie anerkennen ihn als einen Partner innerhalb der Nationen. Das ist interessant. Denn Kirche und Staat müssen zusammenkommen. Dann fährt er fort, dass das für die Entwicklung des Rechts und die Entwicklung der Humanität wichtig ist. Es steht an erster Stelle, dass diese Anerkennung auch im Rechtsbereich erfolgen sollte. Anders gesagt, in Gesetzen und in der Gesetzgebung. Das ist wirklich faszinierend. Hier hat man einen Papst, der Regierungsinstitutionen aufsucht und dort erklärt, was seine Rolle und was ihre Pflicht ist in Bezug zu seiner Rolle. Das hier ist seine Ansprache bei der Glaubenskongregation. Für jeden, der nicht weiß, was das ist, dieses Gremium innerhalb der römisch-katholischen Kirche legt die Lehren fest. Von ihnen wird die Lehre erklärt und der Welt präsentiert. Das sagt er vor dieser Versammlung. Bei ihrer Gewissensbildung müssen jedoch die Christgläubigen die heilige und sichere Lehre der Kirche sorgfältig vor Augen haben. Martin, erinnert das an die Unfehlbarkeit?
Ja.
Okay. Denn nach dem Willen Christi ist die katholische Kirche die Lehrerin der Wahrheit. Ihre Aufgabe ist es, die Wahrheit, die Christus ist, zu verkünden und authentisch zu lehren, zugleich auch die Prinzipien der sittlichen Ordnung, die aus dem Wesen des Menschen selbst hervorgehen, autoritativ zu erklären und zu bestätigen.
Martin.
Das stellt es doch völlig klar, oder? Zum einen kommt ihre Autorität von der Unfehlbarkeit. Sie kann nicht irren. Wir haben das diskutiert. Dann sagt sie, dass sie die Wahrheit verkündigt. die Christus ist. Nun, wir müssen sehr genau aufpassen, welcher Christus, weil es viele Christusse gibt. Aber derjenige, der nicht mit dem Gesetz und dem Zeugnis übereinstimmt, ist nicht der wahre Christus.
Richtig.
Und dann sagt sie ganz offen, dass sie durch ihre Autorität die Prinzipien der sittlichen Ordnung bestätigen muss. Und woher stammen diese Prinzipien, Martin?
Vom Naturrecht.
Ja, vom Naturrecht. Aus dem Wesen des Menschen selbst. Und ich dachte immer, die menschliche Natur ist gefallen.
Ja.
Martin, würdest du deine Moralität gerne von deiner gefallenen Natur erhalten?
Nein.
Ich denke, wenn wir das tun, dann hätten wir eine Situation wie die, die jetzt in der Welt herrscht.
Darum sind wir ja dort, wo wir sind.
Ich glaube, dass es wieder eine dieser Pillen mit Zuckerguss, die so teuflisch sind, dass man es kaum fassen kann. Hier ist jetzt seine Ansprache bei der Universität in Rom. Martin, wir haben ihn in der politischen Arena gesehen. Offensichtlich ist er auch in der Kirche aktiv. Jetzt bewegt er sich doch im Bildungswesen.
Ja, hundertprozentig.
Okay, dann werfen wir einen Blick darauf. Du siehst, dass alles zusammenhängt. Man kann es nicht trennen.
Nein, man kann es nicht trennen.
So lautet die Ansprache. Der Papst ist zuallererst Bischof von Rom und als solcher ist der Nachfolger des heiligen Petrus mit einer bischöflichen Verantwortung für die ganze katholische Kirche ausgestattet. Das Wort Bischof, Episkopos, das zunächst so viel wie Aufseher bedeutet. Okay, was hat er gemacht? Schon von Anfang an hebt er seine Position hervor.
Ja, er ist der Boss.
Er ist der Aufseher. Und er beansprucht apostolische Nachfolge und Unfehlbarkeit. Ist schon im Neuen Testament mit dem biblischen Begriff des Hirten verschmolzen worden. Martin, wer wird jetzt zum Hirten?
Der Papst.
Jetzt ist der Papst der Hirte und er ist der Aufseher.
Ja.
Das Wort, das hier für Bischof steht, ist der, der den Überblick hat. Das kleine Horn hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redet. Es überblickte auch. Er ist der, der von einem erhöhten Übersichtspunkt aus... Martin, wer gab ihm diesen erhöhten Übersichtspunkt?
Er sich selbst.
Ja, er sich selbst. Denn Christus sagte, ihr seid alle eins.
Ja.
Es gab keinen, der über die anderen erhöht wurde.
Ganz genau.
Aufs Ganze gesehen und sich um den rechten Weg und den Zusammenhalt des Ganzen müht. Insofern ist mit dieser Berufsbezeichnung zunächst der Blick aufs Innere der gläubigen Gemeinschaft gerichtet. Er spricht also die Kirche an. Er achtet darauf, es allgemein zu halten, damit es ökumenisch bleibt.
Ja.
Aber diese Gemeinschaft, um die sich der Bischof sorgt, lebt, ob sie nun groß oder klein ist, in der Welt. Ihr Zustand, ihr Weg, ihr Beispiel und ihr Wort wirkt sich unweigerlich aufs Ganze der übrigen menschlichen Gemeinschaft aus. Gilt seine Rolle also nun für die Kirche?
Nein.
Nein.
Aufs Ganze der übrigen menschlichen Gemeinschaft, das ist politisch und alles.
So ist der Papst, gerade als Hirte seiner Gemeinschaft immer mehr auch zu einer Stimme der moralischen Vernunft der Menschheit geworden. Da haben wir es.
Wir haben sogar John Kerry ganz ähnliche Worte sagen hören.
Also hat die politische Welt diese Aussage hier anerkannt. Nun, Martin, lass uns eine öffentliche Enzyklopädie nutzen, Wikipedia, die jetzt nicht unbedingt die allerbeste Quelle ist. Aber sogar Sie haben es hier richtig. Was ist also Naturrecht? Es ist griechische Philosophie, die die Unterscheidung zwischen Natur einerseits und Gesetz, Sitte oder Gepflogenheiten andererseits betont. Was das Gesetz verlangte, unterschied sich von Ort zu Ort. Aber was von Natur aus war, sollte überall gleich sein. Ein Naturrecht hätte somit mehr den Beigeschmack eines Paradoxen als etwas, was offensichtlich existiert. Aristoteles wird oft als der Vater des Naturrechts bezeichnet. Nun, Martin, gründet es sich auf die Bibel oder auf griechische Philosophie?
Auf griechische Philosophie. Wieder kann man zu dem zusammengesetzten Tier zurückgehen.
Der Pantheranteil, aus dem der Rumpf besteht.
Das letzte Mal hatten wir die Gesetze der Meder und Perser, die unveränderlich waren. Jetzt haben wir die griechische Philosophie.
Genau. Jetzt sollten wir herausfinden, wie wichtig der Welt das Naturrecht ist. Hier haben wir einen Juden, Alan Wolfe. Er war ein jüdischer Professor am Boston College. Und er bezieht sich auf die Wichtigkeit der katholischen Kirche, was schon interessant ist. Er sagte, unter katholischen Intellektuellen und auch bei einigen, die nicht katholisch sind, ist das wichtigste katholische Erbe die Tradition des Naturrechts, das auf der Vorstellung basiert, dass es bestimmte Wahrheiten in der Welt gibt, die wahr bleiben, unabhängig davon, ob Gesetze und Gebräuche jeder beliebigen Gesellschaft daran festhalten. Im schlimmsten Fall kann der Glaube an das Naturrecht zu ideologischer Starre und unbeugsamer Unmenschlichkeit führen. Aber im besten Fall gibt einem der Respekt vor dem Naturrecht das Selbstvertrauen, das die Leidenschaft und die Neugier ermöglicht, die intellektuelles Hinterfragen nähren. Kurz gesagt, impft uns das Naturrecht gegen die Postmoderne. Das ist eine sehr interessante Aussage. Katholiken vertreten wahrscheinlich die Ansicht, dass die Wahrhaftigkeit der Existenz Gottes, die Wahrhaftigkeit der menschlichen Vernunft, der Schönheit der Kunst und die Allgemeingültigkeit der Moralität bedeuten muss. Martin, das ist wirklich gut formuliert. Der moralische Standard kommt vom Menschen. Er kommt von der menschlichen Vernunft. Der Mensch ist derjenige, der die Fähigkeit hat, Schönheit und Moralität zu schaffen. Wenn es aus dem Herzen der Menschen kommt, verneint das Gott. Hier haben wir Richard M. Guler. Das ist eine jesuitische Ansicht. Er sagt, das Naturrecht steht im Zentrum der römisch-katholischen Theologie, aus erster Hand. Der Vorteil im Gebrauch des Naturrechts liegt darin, dass die Kirche der Herzensgüte des Menschen großen Respekt entgegenbringt und der Fähigkeit des Menschen vertraut, zu erkennen und zu entscheiden, was richtig ist. Martin, das ist die vollständige Antithese zur biblischen Sichtweise. Der Mensch hat doch eine gefallene Natur und er hat nicht die Fähigkeit, einen moralischen Standard vorzugeben.
Definitiv nicht.
Deswegen gibt Gott die moralische Richtung vor. Und er ist derjenige, der seinen moralischen Kompass ins menschliche Herz einflößen wird.
Richtig.
Der göttliche moralische Kompass ist erhebend. Dieser Kompass hier kann nicht über den menschlichen Horizont hinaus erhöhen, der gefallen ist. Das verneint also alles, was Gott sagte. Gott sagte, du wirst gewisslich sterben.
Ja.
Das hier sagt, nein, du wirst wie Gott sein. Du setze den moralischen Kompass. Indem sie sich auf das Naturrecht beruft, kann die Kirche sich mit ihren Argumenten und Ansprüchen in Bezug auf Richtigkeit oder Verkehrtheit bestimmter Handlungen an alle Personen guten Willens wenden und nicht nur an jene, die ihre religiösen Überzeugungen teilen. Anders gesagt, trifft es auf jeden in der Gesellschaft zu, ob du jetzt ein Atheist bist oder nicht, spielt keine Rolle. Wir haben das im Zweiten Vatikanum gesehen, nicht wahr? Womit erreicht der moralische Kompass seinen Höhepunkt?
Nun, erstmal kommt er nicht aus der Bibel.
Nein.
Überhaupt nicht.
Gut, aber woher dann? Kommt er aus den Niederungen der Menschheit oder von jemandem mit einer erhöhten Position?
Daher.
Das Magisterium, das ist die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, hat sich auf das Naturrecht als Grundlage für seine Lehren berufen, die eine gerechte Gesellschaft, das Sexualverhalten, die medizinische Praxis, das menschliche Leben, die religiöse Freiheit und das Verhältnis von Moralität und Zivilrecht betreffen. Wie viel deckt das ab?
Alles.
Alles. Sogar deine höchst privaten Aktivitäten. Alles wird abgedeckt. Jedenfalls ist die Entwicklung der Tradition des Naturrechts unter christlichem Denken nicht so sehr der Schrift geschuldet, als vielmehr dem Einfluss der griechischen Philosophie und des römischen Gesetzes. Martin, da hast du es. Da hast du es. Direkt aus dem Munde eines Jesuiten. Es hat nichts mit der Bibel zu tun. Es gründet sich auf griechische Philosophie und römisches Gesetz. Die Verbindung dieser beiden, griechischer Philosophie und römischem Gesetz, zu einer Einheit, ist, wie Karl Rahner sagte, das Einsetzen der Philosophie in die menschliche Gesetzgebung. Und dadurch wird ein Gesetz gemacht, das gegen Gott ist.
Therefore making law that which is contrary to God.
Correct. So ist es. Wieder kommt die Frage, wer entscheidet hier? Die Führung.
Das Magisterium.
So hat man jetzt unglücklicherweise gleichzeitig in jeder Gesellschaft das gleiche Problem.
Richtig.
Die Führung hält alles in der Hand.
Absolutely.
Ganz genau. Alles ist dieser höheren Oberaufsicht unterworfen. Hören wir, was die Jesuiten von diesem Thema zu sagen haben. Vorkritischer Gebrauch der Schrift. Wir sollten uns doch völlige Gewissheit verschaffen. Die katholische moralische Tradition erhebt Anspruch auf zwei Quellen, um moralische Erkenntnis zu gewinnen. Die Schrift und das Naturrecht. Jetzt müssen wir genau aufpassen.
Ja, schauen wir mal.
Weil sie so sehr darum bemüht war, einen gemeinsamen Grund für ein sittliches Leben zu finden, dem alle Völker zustimmen konnten, gab die katholische Tradition dem Naturrecht als hauptsächlicher Quelle moralischer Erkenntnis den Vorrang. Martin, was sagte er gerade?
Er sagte, die Bibel ist zweitrangig und nur dazu da, sie einmal zu überfliegen.
Ich bin ja in einem katholischen Umfeld groß geworden und habe an der Schule, die ich besuchte, regelmäßig am Katechismusunterricht teilgenommen. Und mir wurde nie eine Bibel gegeben. Nur ein Katechismus. Du brauchst keine Bibel, die ist nicht wichtig.
Das gehört auch in die Kategorie, man kann dieses Buch nicht für Geschichtsstunden verwenden oder um Moral zu unterrichten.
Nichts.
Für nichts, was man beachten müsste.
Vergiss dieses Buch einfach. Hör zu. Während es den Anschein einer biblischen Grundlage für die Moraltheologie erweckt, halte das fest. Es den Anschein einer biblischen Grundlage für Moraltheologie erweckt. Erlaubt der Gebrauch von Schriftzitaten der Schrift nicht wirklich in das Gebilde moraltheologischer Überlegungen einzudringen? Wenn die Menschen jetzt nicht aufwachen, dann werden sie nie aufwachen. Und Martin, sogar in unseren Reihen gibt es Leute, die sagen, dass dieses System sich geändert hat.
Ja.
Und die Christenheit repräsentiert und auch den Gott des Universums repräsentiert. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es tut mir leid. Ich weiß nicht einmal, wie ich mich an Leute wenden soll, die so denken. Weil biblische Texte ihrem historischen Umfeld unterworfen sind, müssen sie interpretiert werden, um auf gegenwärtige Situationen Anwendung zu finden. Okay, das sagt alles.
Richtig.
Wenn die Bibel etwas sagt, Martin, was ihren Aussagen widerspricht,
ja,
dann muss die Bibel neu interpretiert werden.
Sie muss neu interpretiert werden. Das klingt alles sehr vertraut. Die Bibel war für ihre Zeit damals geschrieben.
Ja.
Sie ist nicht für unsere Zeit
Nein.
geschrieben.
Besonders alles, was dem widerspricht, was das Naturrecht sagt. Sehen wir, wie sie das weiter ausführen. Die exegetische Aufgabe, anders gesagt, wie sollst du deine Bibel lesen? Die exegetische Aufgabe strebt an, herauszufinden, was der Text in seinem ursprünglichen Umfeld bedeutet hat. Das ist richtig, das ist die Definition von Exegese. Dachte der heilige Paulus, als er Homosexualität verdammte, an die gleiche Lebenswelt, an die wir im Licht unseres Verständnisses von Psychologie und Anthropologie beim Gebrauch dieses Wortes denken? Genauso wird argumentiert. Nun, die Bibel verdammt offensichtlich etwas, was das Naturrecht billigt.
Ja.
Wer muss jetzt nachgeben?
Man muss die Bibel so sehen, wie sie sagen. Vielleicht war das nur für jene Zeit geschrieben. Wir müssen das in den heutigen Kontext setzen.
Das hat zum Resultat, dass wir bei dem, was wir behaupten, zurückhaltend sein müssen, wenn wir uns bei unseren moralischen Überlegungen auf die Bibel berufen. tatsächlich so zurückhaltend, dass man sie gleich in den Abfalleimer wirft. Jetzt gehen wir damit weiter zur Erziehung. Steht gegenwärtige Sexualerziehung in den Schulen auf der Grundlage des Naturrechts oder auf der Grundlage der Bibel?
Es basiert auf dem Naturrecht.
Bist du dir da sicher?
Ja, definitiv.
Unbedingt. Gibt es heute viele Christen, die darüber aufgebracht sind, wie die Bildung in der Welt ausgeführt wird?
Ja.
Woher kommt das, Martin?
Von der Hierarchie.
Welche Hierarchie?
Vom Magisterium, der römisch-katholischen.
Und die römisch-katholische Kirche hat keinerlei Einfluss auf uns. Doch die Welt ist mit dieser Philosophie durchtränkt. Und es ist direkt gegen Gott gerichtet. Jetzt gehen wir zur hermeneutischen Aufgabe. Das ist im Grunde die Verkündigung dessen, was du aus der Bibel heraus verstehst. Homiletik. Nicht die Exegese. Die Hermeneutik versucht, die Bedeutung des Textes für heute festzustellen, die nicht dieselbe sein wird wie die damals niedergeschriebene Bedeutung. Martin, noch besser wäre es, wenn wir die gleiche dynamische, äquivalente Übersetzung verwenden. Jede, die du möchtest. Solange es keine direkte ist, denn, weißt du, wir finden es wirklich schwierig, dass es unsere Philosophie des Naturrechts zu verdrehen, was Gott sagte. Also lass uns doch lieber eine Bibelübersetzung lesen, die es uns leichter macht, die bezüglich des Naturrechts schon vorverdaut wurde. Ein Beispiel. Wir leben nicht in der Erwartungshaltung des unmittelbar bevorstehenden Weltendes, wie man es zur Zeit des Neuen Testaments tat. Diese eschatologische Sichtweise beeinflusst, wie wir die radikalen Forderungen in Jesu Verkündigung des reichen Gottes interpretieren. Also Martin, du wartest nicht auf das Ende der Welt. Das kommt nicht.
Nein.
Welche Weltanschauung ist das denn? Die der Bibel oder die römisch-katholische?
Definitiv die römisch-katholische.
Sie glauben an Amillenarismus. Das bedeutet, dass es kein Ende geben wird. Die Kirche wird herrschen und darauf steuern wir zu. Martin, diese Folie sagt alles. Wir können im Grunde heimgehen. Lieber doch nicht. Das war die römisch-katholische Kirche.
Ja.
Können wir das woanders sehen?
Das sind doch nur Sie.
Ja, das sind nur Sie. Wir müssen uns keine Sorgen machen, nicht wahr? Auch wenn es in unseren Schulen, im Bildungswesen ist, in unserem Rechtwesen ist.
In den Regierungen.
Es ist überall. Aber mach dir deswegen keinen Kopf. Das ist kein Problem. Gehen wir zum Christian Institute. Das ist der neue Erzbischof von York, also die anglikanische Tradition. Er erklärt, die Bibel muss sich in die gegenwärtige Kultur einfügen. Ist das nicht genau das Gleiche, was der Jesuit gerade sagte?
Zu 100%. Bis dahin, dass sogar genderneutrale Bibeln herausgebracht werden.
Ja.
Ja, sie muss zur gegenwärtigen Kultur passen.
Genau. Die Schrift neu interpretieren, obwohl Bischof Cottrell wohl anerkannte, dass Stellen in der Bibel das Thema ansprechen, sagte er, dass sie bloß Teil unserer Geschichte und unseres Erbes sind. Aber was wir jetzt tun können, ist zu erkennen, dass unsere jetzige Erkenntnis über die menschliche Entwicklung und die menschliche Sexualität von uns fordert, dass wir uns diese Texte noch einmal ansehen, um zu sehen, was sie tatsächlich über unsere Situation sagen. Denn was wir jetzt wissen, ist nicht das, was damals bekannt war. Ist es nicht jammerschade, dass Paulus so unwissend war?
Ja, er kann einem leid tun.
Wenn er doch nur etwas über das Naturrecht gewusst hätte, dann hätte er nicht verwirrt sein müssen.
Ich staune immer, wie sie die Menschen der Bibel und frühere Generationen vor Jahrtausenden so dumm hinstellen.
Alle Schrift ist
zu unserer Zurechtweisung geschrieben
und von Gott eingehaucht.
Ja.
Martin, die protestantische Welt und die katholische Welt haben sich jetzt entschieden, auf dem gleichen Instrument zu spielen.
Ja.
Das tun sie doch. Kehren wir noch einmal zu unserem Jesuiten Richard M. Gula zurück. Er schreibt, nachdem diese Herangehensweise daran festhält, dass das Gesetz widerspiegeln soll, was die Natur fordert, unterstützt sie die Übertragung einer moralischen Lehre zu einer Angelegenheit des Gesetzes. Kirche und Staat kommen zusammen. Nicht nur griechische Philosophie, nein, römisches Recht. Und römisches Recht muss die Grundlage aller Rechtssysteme in der Welt sein. Das allgemeine Rechtsverständnis wird vom heiligen Thomas wie folgt definiert. Jetzt gehen wir zu Thomas von Aquin zurück. Eine Verordnung der Vernunft von einer besonders geeigneten Autorität um das Gemeinwohls willen verkündet.
Das ist derselbe Bursche, der sagte,
du kannst stehlen.
Du kannst stehlen.
Die besonders geeignete Autorität, die er erwähnt, ist nicht Gott, sondern jemand, der ex cathedra auf dem päpstlichen Stuhl sitzt, in seiner Position in der Kathedrale. Für den Rationalisten wird etwas befohlen, weil es gut ist. Die Perspektive des Rationalisten, die gemeinhin mit Thomas von Aquin identifiziert wird, hat die das Gesetz betreffenden Bestandteile streng interpretiert, Vernunft und Gemeinwohl, wogegen es die den Gesetzgeber betreffenden Bestandteile breit interpretiert hat, verkündet und besonders geeignete Autorität. Im Grunde sagt er, dass unser Gesetz, unsere Moralität der Vernunft entstammt, der menschlichen Leistungsfähigkeit entstammt. Er spricht über den einen, der der Gesetzgeber ist, der natürlich der Bischof von Rom ist. Das bringt uns zum Bildungswesen. Wir haben schon auf die Tatsache hingewiesen, dass diese Philosophie die Grundlage unseres modernen Bildungswesens ist.
Ja.
Martin, wenn du um die Seelen deiner Kinder besorgt bist, wäre in Anbetracht der gegenwärtigen Bildungssituation in der Welt Heimschule keine so schlechte Idee.
Not a bad idea.
Ja. Stimmt.
Wenden wir uns nun dem Thema Bildung zu. Erinnerst du dich, dass der Papst bei den Vereinten Nationen sprach, dass sie die treibende Kraft sein sollten? Die neue Bildung gründet sich auf Naturrecht, menschliche Vernunft und menschliche Fähigkeit. Sie muss in alle Schulen eingeführt werden.
Ja, ich erinnere mich, dass es in unserem Land im Jahr 2000 oder kurz zuvor diesen Lehrplan 2000 gab und das ganze Schulsystem sich ändern musste.
Nun, gehen wir in der Geschichte etwas zurück, nur um den Ursprung des Ganzen zu finden. Jutant, der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen, sagte, die Welt wird sich nicht verändern oder Frieden finden, wenn es kein neues Bildungswesen gibt. Martin, es geht um Toleranz. Wenn dein Naturrecht dir sagt, dass dein Lebensstil, auch wenn er dem Biblischen völlig widerspricht, von einigen nicht akzeptiert wird, dann müssen diese einige sich ändern, damit das Gemeinwohl zustande kommt. Und die Veränderung bewegt sich niemals nach Jerusalem hinauf, sondern immer hinunter nach Jericho.
Ja.
Der ehemalige Direktor der Weltgesundheitsorganisation, Dr. Brock Chisholm, stellte fest, um eine Weltregierung zu erreichen, ist es notwendig, dass aus den Köpfen der Menschen ihr Individualismus, die Loyalität zu Familientraditionen, nationaler Patriotismus und religiöse Dogmen entfernt werden. Sehen wir, wie diese heute in der Welt angegriffen werden? Du kannst nehmen, was du willst. Individualismus. Schimpft der Papst über den Individualismus?
Andauernd.
Ständig. Loyalität zu Familientraditionen. Die Familie als Einheit wurde völlig aufgebrochen und zerstört.
Dabei hört man ständig ihren Aufschrei, dass man doch die Familie schützen muss, dass sie an diesem Ruhetag Ruhe finden soll. Aber auf der anderen Seite zerstören sie sie.
Richtig. Wie sieht es mit dem Nationalpatriotismus aus? Wird er zerstört? Und was ist mit den religiösen Dogmen? Wessen religiöse Dogmen?
Alle außer denen der römisch-katholischen Kirche.
Richtig. Wenn du also ein Protestant bist und glaubst, was die Bibel sagt, wurde uns gerade erklärt, dass du das nicht kannst. Du musst das beiseite legen. Und dann kommen wir zu Robert Mueller, dem ehemaligen assoziierten UN-Generalsekretär. Er war Vorsitzender der Peace Party 2000. Er wurde der Philosoph und Prophet der Hoffnung bei den Vereinten Nationen genannt. Er war zutiefst spirituell und von seiner hohen Warte als Staatsmann der obersten globalen Ebene sah er eine starke Verbindung zwischen der Spiritualität und der politischen und kulturellen Arena. Er war auch der Rektor der von den Vereinten Nationen gegründeten Friedensuniversität. Robert Mueller schuf einen Weltkernlehrplan und ist weltweit als der Vater globaler Bildung bekannt. Ich würde gerne wissen, was dieser Mann glaubte. Was für alle allgemein werden sollte.
Ja, für die ganze Welt.
Für das Gemeinwohl. und das Naturrecht. Er war im Grunde der Vater des Weltkernlehrplans und er erhielt 1989 den Bildungsfriedenspreis der UNESCO. Kürzlich entwarf er ein Rahmenkonzept für weltweite Medienberichterstattung. Martin, haben wir ein Rahmenkonzept für weltweite Medienberichterstattung?
Ja.
Bist du dir sicher?
Jeder hat das doch in den letzten beiden Jahren gesehen.
Egal, was du nimmst, sie sagen doch alle das Gleiche, nicht wahr?
Und wenn du etwas anderes sagst,
genau, dann wirst du
zensieren sie dich.
Ebenso ein Rahmenkonzept für planetarisches und kosmisches Bewusstsein. Das macht Angst.
Das klingt nach New Age.
Sehr nach New Age. Und ein Rahmenkonzept für die Künste und die Kultur. Das heißt, was immer die Kultur einer Gesellschaft ist, muss hineingebracht werden. Und laut dem New Man Magazine dient es dazu, unsere Kinder in Richtung Weltbürgerschaft, erdzentrierter Glaubensvorstellungen, sozialistischer Werte und einer kollektiven Denkweise zu lenken, die für die Erwerbstätigen des 21. Jahrhunderts zu einer Voraussetzung wird. Martin, sehen wir irgendetwas davon?
Ja, genau diese Sprache wird immer noch vom Papst und vielen anderen Spitzenpolitikern verwendet, auch vom Weltwirtschaftsforum.
Wir brauchen erdzentrierte Glaubensvorstellungen. Was ist mit sozialistischen Werten? Wird das nicht jedem hineingewirkt?
Das ist das Gemeinwohl.
Und das ist die Synthese.
Ja.
Eine Synthese zwischen den Gegensätzen Kommunismus und Kapitalismus. Und dann brauchen wir einen neuen Kapitalismus, der mit dem Sozialismus verschmolzen wird. All das wird umgesetzt. Das steht im Vorwort seines Weltkernlehrplans. Die zugrunde liegende Philosophie, auf der die Robert-Muller-Schule aufbaut, findet sich in Lehren, die in den Büchern von Alice A. Bailey dargelegt sind. Martin, was macht das mit dir?
Das sollte dich sehr schnell weglaufen lassen.
Alice A. Bailey ist diejenige, die in die Schuhe Madame Blavatsky hineinschlüpfte. Die theosophische Gesellschaft, die Luzifer zum wahren Sohn Gottes erhebt. Sagen wir es ganz frei heraus, das ist ein satanischer Kern für einen Lehrplan. Kein Wunder, dass sich gottesfürchtige Menschen so darüber aufregen, was in den Schulen passiert.
Richtig, denn das wird weltweit umgesetzt.
Richtig. Das ist überall, man kann es nicht leugnen. Die Schule ist jetzt anerkannt als eine den Vereinten Nationen angegliederte Schule, die eine Bildung für internationale Zusammenarbeit und Frieden anbietet. Darüber mache ich mir keine Sorgen, aber sehen wir uns die Resultate an. Ist es schon da oder nicht? Es ist da. Was sagte er noch? Entscheiden Sie sich dafür, sich Gott, sich dem Universum zu öffnen, ja all Ihren Brüdern und Schwestern und Ihrem Inneren selbst. Dem Potenzial der menschlichen Rasse, der Unendlichkeit ihres inneren Selbst und sie werden zum Universum werden. Sie werden Unendlichkeit werden. Und sie werden endlich ihr wahres, göttliches, fantastisches Selbst sein. Martin, gründet sich das auf die Bibel oder auf New Age?
Das ist durchdrungen von New Age.
Das ist eine New Age-Philosophie. Also, welchem Gott dient er? Dem einen, für den Alice A. Bailey stand.
Stimmt.
Und wer war das?
Lucifer.
Kein Wunder, dass sie ihre Verlagshäuser Lucifer Publishing Company nannten.
Ja.
Stimmt's? Lass uns die Bildung noch etwas weiter betrachten und die Jesuiten dazu nehmen. Hatten sie etwas mit den Vereinten Nationen zu tun? Jetzt wird Rom sagen, wir haben uns davon distanziert. Sie haben sich nie von Pierre Teilhard de Chardin distanziert. Pierre Teilhard de Chardin war der Philosoph bei den Vereinten Nationen, um diese Philosophie zu dem Punkt voranzutreiben, an dem sie heute ist. Und was sagte er? Teilhard träumte von einer Menschheit, die mit Gott verschmilzt und in der jeder seine eigene Göttlichkeit am Omega-Punkt erkennt. Das ist der Glaube des New Age. Es ist Buddhismus. Kein Wunder, dass katholische Theologen sagen konnten, ohne Buddha kann ich kein Christ sein.
Ja. Ja, Nitter.
Paul Knitter. Er ist sogar einer der am häufigsten zitierten New Age-Autoren der Welt. Wenn wir uns die gegenwärtigen Webseiten ansehen, wir kommen bei Global Spirit, Die Kommission strebt danach, mit dem Bewusstsein der Ganzheitlichkeit der menschlichen Familie und des heiligen Gewebtseins allen Lebens zu inspirieren. Die Spiritualität ist die Grundlage eines globalen Bewusstseins, die die Weisheit ehrt, die man in den Traditionen, Kulturen und Disziplinen der Welt findet. Martin, ist das Naturrecht oder gründet sich das auf die Bibel?
Auf das Naturrecht. Und in dem liegt eine große Gefahr.
Genau.
Wir werden auch noch dazu kommen. Wenn man sich diese Sprache ansieht, die auf der ganzen Welt verwendet wird, müssen die Leute woke sein, ein Bewusstsein entwickeln. Es geschieht eine große Erweckung. Es gibt eine große Bewegung, die Menschen von allen Übeln wegzubringen, die geschehen. Das ist genauso eine New Age-Bewegung.
Richtig. Wenn du jetzt woke ansprichst, es gibt mittlerweile so viele neue Begriffe, die herumgeistern. Was ist denn woke? Es geht um ein politisches Bewusstsein. Das Denken sollte um soziale Fragen kreisen, besonders um die Rassismus-Thematik. Martin, es kann nur eine Sache geben, die die Menschheit vereint, nämlich Christus. Nichts anderes kann es. Alles, was herauskommen wird, sind Streitigkeiten und Kampf bis zur Kapitulation. Um mit dem Problem fertig zu werden, kapituliert man. Aber das verändert das Denken nicht und genauso wenig das Herz. Das Einzige, was das Herz verändern kann, ist die Bibel. Das alles gründet sich auf menschliches Versagen. Sehen wir uns Papst Franziskus und die Umsetzung an.
Ja, alles, was wir schon etwas weiter in der Geschichte zurückliegend gesehen hatten.
Ja.
Sehen wir, ob er davon abgewichen ist.
Genau. Papst, globaler Bildungspakt birgt einen Samen der Hoffnung in sich. Das kommt von Vatican News. Ich werde nur die fettgedruckten Teile lesen. Sie sollte eine Hoffnung darstellen, die den Determinismus und Fatalismus der Selbstsüchtigkeit der Starken zerschmettern kann. Sie sollten den Konformismus der Schwachen und die Ideologie der Utopisten als einzig gangbaren Weg zerschmettern. Der Papst wies darauf hin, dass Bildung ein natürliches Gegenmittel zur individualistischen Kultur ist, die manchmal zu einem wahren Kult des Ich und einer Vorherrschaft der Gleichgültigkeit ausartet. Sehr gut formuliert. Aber im Grunde sagt er doch, schafft euren Individualismus ab. Eigentlich sagt er, schafft euer von Gott gegebenes Recht ab, eure Moralität aus einer Quelle zu schöpfen, die ihr selbst bestimmt.
Ja, sie werden sie für euch bestimmen.
Sie entscheiden für
euch. Das geht auch für individualistische Länder.
Richtig.
Er erwähnt das auch besonders.
Woke ist ein fester Teil davon und er spielt die verschiedenen Karten aus, die ihm zur Verfügung stehen. Die Armutskarte. Armut ist eine Tragödie in der Welt. Das sollten wir keinesfalls kleinreden. Aber sie als Mittel zur Manipulation zu gebrauchen, um sich so Glaubensvorstellungen zu entledigen, bei denen die Bibel der Mittelpunkt ist, ist eine sehr gefährliche Vorgehensweise.
Wie clever sie sind. Denn dabei erwecken sie den Anschein, als ob es mit der Bibel verknüpft ist. Weil man seinen Nächsten wie sich selbst lieben soll, sie nutzen diese Zitate, aber grabe tiefer.
Richtig.
Denn das ist nicht das Einzige, was sie vorantreiben wollen.
Das Problem des Hasses, das Problem, dass Zivilisationen gegeneinander kämpfen, das Problem der Kluft zwischen Rassen, all das entstammt dem Herz des Menschen. Das entstammt nicht dem Herzen Gottes. Gott machte keinen Unterschied. Jesus macht überhaupt keine Unterschiede, wenn er ansprach, solange er die Herzen erreichte. Ob er jetzt zu Samaritern oder zu den Israeliten sprach, es gab keine Veränderung. Er sagte, die Zeit wird kommen. Da werdet ihr weder auf diesem Berg anbeten, noch in Jerusalem. Aber ihr werdet in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes anbeten. Das hier macht das alles zunichte. Traurigerweise benutzt er all diese Themen, um die Spannung zu schaffen, die sie wollen, dieses Chaos, um ihre Gesellschaft zu schaffen. Er hat ein Ziel, er möchte die ganze Menschheit vereinen. Wir haben diese Seite schon oft gezeigt, aber das ist genau das, worauf alles zusteuert. Wie macht er das? Er benutzt das Naturrecht. Anders gesagt, was du tust, was deinem natürlichen Umfeld entstammt, ist gut und wir werden das aufnehmen. Und jeder, der sich auf Grundlage der Bibel widersetzt, wird zum Schweigen gebracht. Nun, die Robert-Muller-Schule wollte ihre Bildung auf eine Grundlage stellen, nämlich die Schriften von Alice A. Bailey.
Ja.
Werfen wir einen kurzen Blick darauf. Sie schrieb, die große Häresie und die einzig wahre Häresie ist die Vorstellung, dass irgendetwas getrennt und eigenständig ist und sich grundsätzlich von anderen Dingen unterscheidet. Damit weicht man von natürlichen Gegebenheiten und dem Naturrecht ab, denn die Natur besteht aus nichts anderem als Koordination, Kooperation, gegenseitigem Nutzen und das Gesetz der grundsätzlichen Einheit ist vollkommen universal. Alles im Universum lebt für alles andere. Dieses Gefühl des Abgesondertseins, das ist der Grund und die Wurzel allen Übels. Die Bibel sagt, darum geht hinaus und sondert euch ab. Und dieser Ruf erging schon am Anfang der Bibel. Da gab es die Kinder Kains und die Kinder des Gehorsams. Und sie mussten voneinander abgesondert werden. Wenn man in die Zeit der Kinder Israels kommt, mussten sie von ihrem ägyptischen Umfeld abgesondert werden. Und sie sollten ein abgesondertes Volk sein, eine heilige Priesterschaft für den Herrn. Auch in der Reformation gab es diese Trennung. Kommt aus ihr heraus, mein Volk. Geht hinaus und sondert euch ab. Es wird einen letzten Aufruf geben. Kommt heraus und sondert euch ab. Das hier ist ein Gegenaufruf. Das Gegenteil des biblischen Aufrufs.
Dieser letzte Aufruf. Hat er nicht schon begonnen?
Definitiv. Natürlich hat er schon begonnen. Genau genommen ist unser Gespräch ein Teil davon. Denn jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich in einer Welt mitmachen will, die mit Naturrecht gelenkt wird, dem Willen Gottes widersprechend, wobei alles neu interpretiert werden muss, was die Bibel sagt, damit sie in diese neue Form passt. Oder ich muss mich von der Welt absondern und ein Ausgestoßener in der Welt werden und glauben, was das Wort sagt.
So ist es.
Man hat die Wahl. Und es ist das Gefühl der persönlichen Abgesondertheit, wobei man sich vorstellt, dass man völlig abgesondert von allen anderen ist, völlig verschieden, das verhindert, dass man zu jenem inneren Gott in sich wird. Martin, bring uns das nicht in den Garten Eden zurück?
Ja.
Diese beiden Philosophien, die es am Anfang gab, kommen auch am Ende der Zeit, stehen sich wieder völlig gegensätzlich gegenüber und prallen aufeinander. Nichts hat sich geändert. Der Kampf ist immer noch der gleiche wie schon am Anfang. Wir gehen zum 2. Korinther Kapitel 6, Vers 17. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Das ist doch ziemlich eindeutig. Das wird eine Häresie genannt.
Wortwörtlich, das nennen sie eine Häresie.
Offenbarung 18, Vers 4 und 5. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Das Naturrecht sagt, dass die Bibel neu interpretiert werden muss, damit Sünde nicht länger Sünde ist, sondern für die ganze Menschheit völlig akzeptabel wird. Und wir werden eure Kinder so unterrichten. Und wenn ihr euch nicht anpasst, werden wir Gesetze machen, die dafür sorgen, dass ihr es tut. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel. Und ihr Gott hat ihre Ungerechtigkeit gedacht. Es gibt einen Aufruf, sich abzusondern. Und ein Gegenaufruf zur Einheit. Nun, Alice A. Bailey sagt, dass abgesondert sein Sünde ist. Das heißt doch, dass das, was Gott sagt, eine Sünde ist. Die Ökumene sagt genau das Gleiche.
Genau.
Siehst du, warum wir diese Themen nicht trennen können?
Weil das die Grundlage ist, Naturrecht und Bildung, und dann kann man die Ökumene erreichen.
Richtig. Zurück zu Papst Franziskus. Papst Franziskus hat einige Worte zugunsten der Freizeit. Lesen wir den fettgedruckten Teil. Als Antwort auf die Frage, müssen wir die Bedeutung der Freizeit neu entdecken, entgegnete der Papst Franziskus, zu einer Kultur der Arbeit muss es als Belohnung eine Kultur der Freizeit geben. Oder um es anders zu formulieren, Menschen, die arbeiten, müssen sich die Zeit nehmen, um zu entspannen, um mit ihrer Familie zusammen zu sein, um sich zu vergnügen, zu lesen, Musik zu hören und Sport zu treiben. Aber das wird zunichte gemacht, größtenteils durch die Abschaffung des Sabbat-Ruhetags. Immer mehr Menschen arbeiten infolge des von der Konsumgesellschaft auferlegten Wettbewerbsdenkens am Sonntag. In solchen Fällen, so schloss er, führt die Arbeit zu einer Entmenschlichung der Leute. Die Idee der katholischen Erhöhung des Sonntags klingt vor allem im amerikanischen Kontext besonders eigen. In den Vereinigten Staaten waren die Katholiken niemals die großen Verfechter des Sabbatianismus, indem sie den Sonntag als besonderen Tag der Ruhe oder Anbetung beachten. Das war eine protestantische Angelegenheit. Martin, er ist so clever. Er sagt, wir brauchen eine Kultur der Ruhe. Dann bringt er den Sonntag dazu und sagt schließlich, sogar die Protestanten hatten diese Idee.
Ja, eigentlich ist es ihre Idee.
Ist das nicht wunderbar? Wieder verneint er, was die Bibel sagt. Jeder einzelne Punkt geht gegen die Schrift.
Und jetzt bringen sie die Ökumene. Schließlich sagen nicht nur wir das, auch die Protestanten sagen das. Also können wir da gemeinsame Sache machen.
Richtig. Des Weiteren sagt er kürzlich, Privateigentum ist ein zweitrangiges Recht. Papst Franziskus entsandte am Donnerstag bei einer Videokonferenz mit der internationalen Arbeiterorganisation ILO eine starke Botschaft, als er bekräftigte, dass Privateigentum ein zweitrangiges und kein ernstrangiges Recht ist.
Wieder spricht er zu den Gewerkschaften.
Wieder die Gewerkschaften, Martin. Wir besprachen in einer vorigen Folge von WhatsApp Prof das Buch Ecclesiastical Megalomania. Die römisch-katholische Kirche beansprucht das Recht auf Eigentum für sich allein. Und nur diejenigen, die in Übereinstimmung mit ihren Idealen leben, haben das Recht auf Privateigentum.
Ja.
Also ist es ein untergeordnetes Recht. Sie haben das primäre Recht. Wir müssen das verstehen. Wenn wir zur Bibel zurückgehen, war da Ahab, der Nabots Weinberg begehrte. Und was sagte Nabot zu Ahab, also zum Staat?
Das ist nicht dein Recht.
Es gehört nicht dir. Das ist mein gottgegebenes Recht. Was sagt Isabel, die ein Typus für die römisch-katholische Kirche ist, weil sie das Volk zum Sonnenkult führte? Was sagte sie?
Sorg dich nicht, ich besorge ihn dir.
Ich besorge dir den Weinberg und sie ließ Nabot vernichten. Das ist eine typologische Geschichte dessen, was hier geschieht. Manchmal vergessen wir im Gespräch über Privateigentum, dass es ein untergeordnetes Recht ist, das von primären Recht abhängt, der universalen Bestimmung der Güter. Wer bestimmt, wie diese Güter neu verteilt werden müssen?
Sie.
Ja, sie bestimmen, sagte der Leiter der katholischen Kirche dem Gipfeltreffen in Genf. Wir sollten weiterhin dem Gemeinwohl besondere Beobachtung schenken. Martin, diese Thematik ist allumfassend.
Ja.
Er hat diese erhöhte Position. Er ist der Aufseher. Er legt fest, was das Gemeinwohl ist. Er bringt den Sonntag hinein. Er vereinnahmt die Protestanten für seine Sonntagssache und jetzt stellt er Eigentumsrechte auf die Ebene des Gemeinwohls, das von ihm festgelegt wird.
Ja, die Leute müssen Acht geben, wenn von Grundbesitz Neuordnung gesprochen wird. Daher kommt es.
Ja, genau.
Das ist keine Frage der Regierung oder Rasse.
Richtig.
Es dringt von der katholischen Kirche nach unten.
Richtig. Der Papst schlug vor, dass sobald die Pandemie vorbei ist, der Neuaufbau der Weltwirtschaft darauf abzielen sollte, darin anständige und menschenwürdige Arbeitsbedingungen mit dem Recht, sich zu organisieren, als aufrechtzuerhaltende zentrale Säule einzuschließen. Also die Arbeitergewerkschaften, die Gewerkschaften, die anständigen Arbeitsbedingungen müssen den Sonntag enthalten.
Ja, und das Recht, sich zu organisieren, besteht darin, dass sie protestieren können.
Richtig. Gewerkschaften sind ein Ausdruck des prophetischen Profils der Gesellschaft. Gewerkschaften werden so oft geboren und wiedergeboren, dass sie, wie die biblischen Propheten, denen eine Stimme geben, die keine haben.
Martin!
Also sind die Gewerkschaften die prophetischen Stimmen der Menschen. Anders ausgedrückt, ahmen sie das nach, was in den Herzen der Menschen ist, was von ihnen durch ihre Bildung dort hineingelegt wurde. Wir müssen uns von diesem System absondern. Das bringt uns zu Fratelli Tutti. Wir sind alle eins.
Richtig.
Wir sind alle eins.
Aus dem kann die Ökumene geboren werden.
Richtig. Es darf bezüglich unseres Denkens über die Gesellschaft keinen Unterschied geben. Auch bezüglich unseres Denkens über Religion darf es keinen Unterschied geben. Deshalb können sich alle Religionen vereinen. Wir müssen gar nicht weiterlesen.
Nein.
Wir belassen es einfach dabei. Alle können sich vereinen, weil wir alle dem gleichen Gott dienen, auch wenn einige dieser Götter gar keinen Sohn haben. Der Freethinker. Papst Franziskus reicht den Atheisten freundschaftlich die Hand, auch wenn wir für die Welt desaströs sind. Da sprach ein Atheist. Hier ist also ein Papst, der jeden erreichen will. Auch das Evangelium will Atheisten erreichen.
Richtig.
Ich war ein Atheist, Martin.
Ja, aber ließ dich die Bibel dort?
Nein, es ließ mich nicht dort, es riss mich heraus. Das hier umfängt ihn, wie er ist. Verändere dich nicht. Wir fordern nicht, dass du dich änderst. Du musst einfach ein Teil des Ganzen werden. Papst Franziskus nutzt seine Osteransprache, um die Gier zu tadeln, die nach einfachem Gewinn Ausschau hält. Der Papst, der danach trachtete, sich selbst zum Volkstribun der Armen, Behinderten und Benachteiligten zu machen, schien gleichgültigen Kapitalismus in die gleiche Kategorie wie bewaffnete Auseinandersetzungen zu stecken, die seine Vorgänger traditionell und aussichtslos am Ostertag beklagten. Wieder einmal, der Held dieser Kluft in der Gesellschaft, wobei er sich für das eine entscheidet und das andere herabsetzt, bis man schließlich das hat, was man am Ende erreichen möchte. Papst Franziskus sagt, Atheisten, die Gutes tun, sind erlöst, nicht nur Katholiken. War ich erlöst, als ich ein Atheist war?
Wie kannst du zum Vater gelangen? Nur durch den Namen Jesu Christi.
Richtig.
Wenn du nicht seinen Namen sagst,
ganz egal, wie viel Geld ich den Armen gab, ganz egal, was ich tat, weißt du, Martin, ich dachte früher, ich wäre ein guter Mensch, bis ich erkannte, dass ich ein Sünder bin. Und solange ich nicht erkannt hatte, dass ich ein Sünder bin, brauchte ich keinen Erlöser.
Richtig. Das ist sehr wichtig.
Das schneidet ihn völlig heraus. Diese Philosophie ist so gefährlich. Nun, Martin, er hat Platz für jeden, den er in sein Netz hineinsetzen möchte. Verändere dich nicht. Das ist nicht notwendig. Der zairische Ritus ist ein vielversprechendes Modell für den Amazonas. Worum ging es dabei? Der Ritus ermutigt das Einbinden und die Teilnahme der Versammlung. Es herrscht ein ständiges Hin und Her zwischen der Versammlung und dem Hauptzelebranten. Die Versammelten bewegten sich als Ausdruck ihres Glaubens und ihrer Freude anmutig in der Kirche. Egal, was für eine Kultur sie mitbringen, es ist völlig in Ordnung. Kulturelle Lebendigkeit und Spiritualität, ein Modell für einen amazonischen Ritus. Eine Einladung für eine inkulturierte Liturgie. Martin, schon die Worte, die verwendet werden. Liturgie bedeutet für sie ja alles. Alles, was abläuft, außer der Verkündigung des Wortes Gottes. Bringen wir all diese Kulturen herein. Ganz egal, wie heidnisch, das ist ein Problem. Frau aus Amazonien, die die Baumpflanzzeremonie im Vatikan geleitet hat, verrät deren heidnische Bedeutung. Im Grunde sagt sie, bezüglich des Events, Durch das Niederwerfen vor den Pachamama-Statuen während der Zeremonie am 4. Oktober, die Synode soll diesen Baum pflanzen, bewässern und pflegen, sodass die Völker Amazoniens in ihren Gebräuchen und Traditionen gehört und respektiert werden, wenn sie das Geheimnis der Göttlichkeit erleben, die in der Erde Amazoniens gegenwärtig ist. Das ist Anbetung der Erde.
Ja, Pantheismus.
Pantheismus in Reinkultur.
Ja, Gaia-Anbetung.
Vollkommen akzeptabel. Der Papst nimmt an der Zeremonie teil. Also, das Naturrecht bringt das, was für die Gesellschaft natürlich ist, in die Gesellschaft und die Gesellschaft muss das akzeptieren. Sehen wir uns die Zeremonie an.
Let's look at the ceremony.
Ich weiß, dass wir das schon einmal gesehen haben. Es soll einfach zeigen, wie allumfassend diese Philosophie des Naturrechts ist. Der Papst und der große Imam. Erklärung zu Frieden, Freiheit und Frauenrechte von historischer Tragweite. Wir müssen nicht alles lesen, aber wir haben eine beachtliche Mischung. Man hat Frieden, Freiheit und Frauenrechte. Dazu hat man den Katholizismus und den Islam. Dazu Pachamama, das alles kommt noch mit hinein. Das ist die Philosophie des Naturrechts im Gegensatz zu kommt heraus und sondert euch ab. Wir haben doch nichts mit der Philosophie Ägyptens oder der Philosophie der Babylonier zu tun.
Nein.
Papst Franziskus in Afrika. Hindus nahmen in Mauritius an der Messe teil. Nun, Martin, ich bin für religiöse Freiheit. Jeder hat das Recht zu glauben, was er glauben will. Und ich mache nicht dabei mit, irgendjemanden zu zwingen. Aber ich werde das Evangelium predigen.
Ja, und wenn ich mit dir ökumenisch zusammen sein will, müssen wir das Gleiche glauben.
Ich kann mit Sicherheit nicht das Gleiche glauben wie einige, die die grundlegenden Prinzipien der Bibel verleugnen. Ob das jetzt der Islam ist oder eine heidnische Religion oder eine erdzentrierte Religion ist, doch all das ist akzeptabel. Protestanten sollen in Genf am Schalttag die katholische Kommunion in der Kathedrale Calvins empfangen. Das ist ein buchstäbliches Opfer. Das ist ein buchstäbliches Opfer. Es ist einfach unglaublich, dass ein Protestant an einer römisch-katholischen Messe teilnehmen kann.
Das war auch ein Grund dafür, dass die Reformation, die protestantische Bewegung, einmal angefangen hatte.
Ja, du nimmst an einem heidnischen Ritual teil. Das ist babylonische Sonnenanbetung. Denn mit einem Opfer hat er für immer vollkommen gemacht. Wie Papst Franziskus sagte, wird Ökumene durch Gehen erreicht. Dann wird es durch Sitzen zementiert.
Ja.
Wir versuchen miteinander hoffnungsvoll zu gehen. Wenn wir genug Fortschritt erzielt haben, werden die Hindernisse, die für uns heute unüberwindlich erscheinen, nicht länger existieren, sagt er. Was wir im Grunde zeigen wollen, ist, wie allumfassend die Philosophie des Naturrechts ist.
Die Bibel sagt, gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind?
Richtig.
Wenn sie also miteinander gehen, bedeutet das, dass diese Protestanten mit den Katholiken übereingekommen sind.
Genau. Wenn man dieses Thema Eucharistie betrachtet, lass einfach deine Gedanken durch die langen Gänge der Geschichte schreiten. Die Protestanten warfen die katholische Messe hinaus, weil sie heidnisch war. Sie warfen die Altäre aus den Kirchen hinaus. Denn eine Kathedrale ist ein Platz, an dem du opferst. Und wir haben kein Opfer, weil unser Opfer, das vollkommene Opfer, ein für alle Mal gebracht wurde. Der Protestantismus warf also die Altäre hinaus. In einer christlichen Kirche ist kein Platz für ein Altar. Die Anglikaner hatten die Altäre und Bilder aus ihren Kirchen hinausgeworfen, aber durch die Oxford-Bewegung und durch die Schriften und die geschliffenen Reden des Kardinal Newman, der einmal Protestant war und dann zum Katholizismus überlief, nun unter seiner Leitung, brachte die Oxford-Bewegung all diese Rituale zurück und sie brachten ins Herz des Protestantismus eine heidnische Messe, nicht wahr?
Ja.
Und jetzt nehmen Protestanten von diesem Zwischenstopp aus generell an allem diesem teil, um des Gemeinwohls willen. Machen wir doch reinen Tisch. Der Klebstoff, der den Protestantismus, den traditionellen Protestantismus, mit dem Katholizismus verbinden soll, wurde im Zweiten Vatikanum geschaffen. Wir haben auch die charismatische Bewegung besprochen und deren Rolle dabei, beide zusammenzubringen, wobei der Geist zur Norm wird. Und die Protestanten denken, dass die charismatische Bewegung, diese Pfingstbewegung, aus dem Herzen des Protestantismus stammt. Nein, es stammt aus dem Herzen des Katholizismus.
Richtig.
Es ist eine Bewegung, die der Bibel genau das antut, was sie gemäß den Jesuiten tun sollten. Anders gesagt, sie verwässern, ihr die Kraft nehmen. Nimm hier und dort mal einen Vers, wirf damit um dich, viel Lobpreis und all das, aber höre auf den Geist. Das ist die Norm. Woher stammt das? Fragen wir die Pfingstbewegung selbst.
Die protestantische Reformation könnte auch als die größte Kirchenspaltung in der Geschichte bekannt sein. Was 1921 geschah, als Martin Luther aus der katholischen Kirche exkommuniziert wurde, öffnete die Tore weit für den Geist der Trennung. Seit jener Zeit hörte man kaum von wahrer Einheit in der Kirche. Mit einer Denomination nach der anderen und mit einer Kirchenspaltung nach der anderen schien Jesus' Gebet, dass wir alle eins seien, fast unerreichbar. Jedoch im Herzen einer jungen Nonne nährte der Heilige Geist eine Flamme, die eine wunderbare Veränderung entfachen sollte. Unermüdlich ermutigte die selige Elena Guerrero Papst Leo XIII., eine festgeschriebene Verehrung des Heiligen Geistes einzurichten. Er weihte sein Pontifat der Wiedervereinigung aller Christen. Und er beschwor am 1. Januar 1901, den Heiligen Geist über die ganze Christenheit und das neue Jahrhundert einzuläuten. Am gleichen Tag entstand in Topeka in Kansas die Pfingstbewegung, als ein junges Mädchen anfing, in Zungen zu reden, als ein Laienevangelist den Heiligen Geist anrief. Nach der Pfingstausgießung im Jahr 1901 begann 1906 die Erneuerung in der Sousa Street, die wirkliche und belebende Veränderungen ins Leben derjenigen brachten, deren Herzen berührt worden waren. Jahre vergingen, die kleine Hoffnungsschimmer in die katholische Kirche brachten. Genau wie Papst Leo XIII. 1901 für eine Ausgießung des Heiligen Geistes gebetet hatte, betete Papst Johannes der 23., dass Gott seine Wunder an diesem unseren Tag wie in einem neuen Pfingsten erneuern sollte. Diese Gebete verwirklichten sich schließlich 1967. Dieser frische Ruck fand nicht in den Händen des Klerus statt, sondern stattdessen in einer Gruppe katholischer Studenten an der Duquesne University. Es sprang schnell auf die Universität Notre Dame über und wurde dann 1970 in der katholischen Kirche erfahren. Diese jetzt weltweite Bewegung umfasst gegenwärtig ungefähr 700 Millionen Menschen, von denen 160 Millionen Katholiken sind. Diese charismatische Erneuerung wuchs von kleinen Gebetsgruppen zu nationalen und internationalen Konferenzen. Die Größe der Veränderung, die wegen der Offenheit und freudigen Akzeptanz des Heiligen Geistes noch kommen sollte, war anfänglich nicht ersichtlich. Wegen des großartigen Wirkens des Heiligen Geistes stürzen diese 500 Jahre alten Mauern der Spaltung ein. Die geschichtsträchtigen Ereignisse am Anfang der charismatischen Erneuerung sind bedeutsam für die Einheit, nicht nur unter den einzelnen Christen, sondern auch für die Einheit in der ganzen weltweiten Kirche. Die Trennung zwischen der katholischen Kirche und den Lutheranern, die in dem 15. Jahrhundert ihren Anfang nahm, wurde umgekehrt, und zwar im Jahr 1999, fast 500 Jahre später. Durch die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre stellten sie zusammen fest, dass Christus selbst unsere Gerechtigkeit ist, allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi, und nicht aufgrund unseres Verdienstes werden wir von Gott angenommen. Ein gemeinsames Verständnis der Rechtfertigung durch Gottes Gnade im Glauben an Christi hat eine Brücke gebaut, die die Kirche vereint. Und das ist erst der Anfang. Von überall her vereinen sich Christen aus allen Denominationen, Rassen und Sprachen und werden wieder der Leib Christi. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir alle zur Einheit unseres Glaubens kommen müssen, damit die Welt erkennen kann, dass wir seine Jünger sind. Jemand sollte Amen rufen. Könnt ihr jetzt sehen, warum der Teufel für diese Lüge kämpfte, dass ein Katholik nicht erlöst werden kann? Die Pfingstausgießung unserer Zeit fing im Vatikan an. Sie fing nicht in der Sousa Street oder in Topeka, Kansas an. Es war ein Papst, der den Glauben beschwor und Gott um ein neues Pfingsten bat.
Also Martin, wo begann laut Kennedy Copeland die Pfingstbewegung?
Im Vatikan und mit einem Papst.
Mit einem Papst. Und wohin führte es? Zu einer Wiedervereinigung.
Ja.
Und das auf der Grundlage einer gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung, die die Lehre von der Rechtfertigung völlig verdreht.
The doctrine of justification.
Denn da steht, allein aus Gnade statt durch Glauben allein. Und durch Christi Heilstat anstatt durch des Lammes Blut.
Ja.
Sie haben Katholizismus drunter gemischt und einen Synergismus, eine Heilslehre mit menschlichem Dazutun geschaffen, die nicht biblisch ist. Es ist ein sehr clever formuliertes Dokument, aber es stellt die völlige Antithese zur Lehre von der Rechtfertigung dar. Zudem vermischt es Rechtfertigung und Heiligung, was völlig unmöglich ist.
Es ist auch ganz wichtig, an das zu denken, was Kenneth Copeland über den Papst sagte, der diese Bewegung, die in Zungen spricht, heraufbeschwor.
Richtig. Und als Papst Paul VI. Über die Themen des Zweiten Vatikanums sprach, redete er in Zungen. Dort fing es an. Es macht den Geist zum Standard und zur Norm und die Bibel wird zweitrangig. Wohin führte es? Es führte zu dieser sogenannten Bereitschaft, sich wieder mit dem Katholizismus zu vereinen, die ja die gleichen Manifestationen in ihren Reihen haben. Wir haben das schon vorher gezeigt, aber lass es uns der Deutlichkeit halber hier noch einmal ansehen.
Okay, hier ist die Abmachung. Ich glaube, dass die katholische Kirche und die christliche Kirche bald zusammenkommen. Und zwar jetzt. Vater, ich danke dir im Namen Jesu Gott für meine Taufe auf katholischem Kirchengrund. Heiliger Geist, Herr, Feuer in Jesu Namen. Feuer vom Himmel im Namen Jesu. Wir sind eine Delegation, eine katholische Delegation, die aus Italien kommt. Und ich bringe euch Grüße von 150 Millionen charismatischen Katholiken. Wir wollen dir als Katholiken die Füße küssen, einfach um dich hier und jetzt zu ehren. Erhebe dich! Katholiken in der ganzen Welt, 1 Milliarde Seelen, Katholiken sollen in das Reich Gottes kommen. Die Stunde naht, die Ketten sind zerbrochen. Die Beute des Herrn auf jedem einzelnen Katholiken auf der ganzen Welt, dass sie doch die Taufe des Heiligen Geistes sehen mögen. Eine Erweckung wird in der katholischen Kirche vonstatten gehen wie noch nie zuvor. Weil ihr den Geist der Spaltung durchbrecht, bereitet ihr eine große Erweckung vor.
Martin, es liegt auf der Hand, wohin der Geist geführt hat. Er hat zu einer Vereinigung von Wahrheit und Irrtum geführt.
Richtig.
Und das kann nie der Geist sein.
Das ist auch der einzige Weg, wie man Ökumene mit der römisch-katholischen Kirche haben kann.
Richtig.
Irgendwo musst du Kompromisse eingehen.
Der National Catholic Reporter sagt uns, dass Papst Franziskus eine tiefe Verbundenheit zu den Evangelikalen hat. Die muss er ja haben, um der Ökumene willen. Wir brauchen nichts weiter dazu zu sagen. Papst drängt Katholiken und Evangelikale beständig für die Einheit zu arbeiten. Der theologische Dialog kann die ökumenische Bedeutung dessen nicht ersetzen, wenn Christen einfach miteinander ein Mahl teilen. Ganz offensichtlich meint er damit mehr, oder?
Richtig.
Sich als Brüder und Schwestern anerkennen und sich gegenseitig lieben, sagt der Papst. Die Einkehr ist Teil der Johannes 17-Bewegung, das ist vom Juni 2021, die darauf hinarbeitet, um die Gemeinschaft zwischen Katholiken, Protestanten, Orthodoxen, Evangelikalen und Pfingstlern zu fördern. Und lasst uns auch Erdanbetung und alle anderen Religionen mit in den Topf werfen.
Genau.
Darauf steuert alles zu. Martin, kehren wir noch einmal zu den Basics zurück. Wir haben so viel über das Gemeinwohl gehört. Wir haben all die Bestandteile gesehen, die sie zusammengefügt haben, und jeder einzelne davon verneint das Wort Gottes. Gehen wir einfach zum römisch-katholischen Katechismus. Das ist die zweite Ausgabe. Artikel 2188. Das ist sehr wichtig. Lesen wir also. Die Christen sollen darauf hinwirken, dass die Sonntage und kirchliche Feiertage als gesetzliche Feiertage anerkannt werden, wobei sie die Religionsfreiheit und das Gemeinwohl aller zu achten haben. Sie sollen allen ein öffentliches Beispiel des Gebets, der Ehrerbietung und der Freude geben und ihre Überlieferungen als einen wertvollen Beitrag zum geistlichen Leben der menschlichen Gesellschaft verteidigen. Falls die Gesetzgebung des Landes oder andere Gründe zur Sonntagsarbeit verpflichten, soll dieser Tag dennoch als der Tag unserer Erlösung gefeiert werden, der uns an der festlichen Versammlung an der Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, teilnehmen lässt. Das ist das Zeichen ihrer kirchlichen Autorität. Sie haben das immer wieder festgestellt. Die Tatsache, dass sie die Feierlichkeit vom 7. Tag der Woche auf den 1. Tag der Woche verschoben haben, ist das Zeichen ihrer kirchlichen Autorität. Es ist natürlich auch Teil des Gemeinwohls. Wenn der Papst also vom Gemeinwohl spricht, schließt das niemals den Sonntag aus.
Niemals.
Deshalb müssen Christen auf eine Anerkennung als gesetzliche Feiertage hinwirken. Fordert der Katechismus zur Sonntagsgesetzgebung auf?
Ja, ganz eindeutig.
Okay. Angesichts der Dinge, die wir uns angesehen haben, es spielt keine Rolle, woher du bist, ob du jetzt ein Atheist bist oder aus einer anderen Religion der Welt, ob du jetzt die Erde anbetest oder ein Pantheist bist, das spielt keine Rolle. Dann wird dieses Gemeinwohl, diese Ruhe, die immer mit der Sonntagsruhe verknüpft ist, Teil der ganzen Menschheit und nicht nur religiös. Wenn sie also diesen Gesetzesaspekt hereinbringen, Kannst du ihn auch heidnisch vermitteln und hier reinbringen?
Ja, überall.
Hauptsache, er wird anerkannt.
Ja.
Verneint er das Wort Gottes?
Ja.
Aha. Ist es das Mahlzeichen des Tieres?
Ja.
Unbedingt. Es ist in Ihrem Katechismus verankert.
Das ist das Mahlzeichen.
Das ist das Mahlzeichen. Darauf steuern wir zu. Und Martin, es gibt Menschen, sogar in unseren eigenen Reihen, die sagen, dass wir die Schriften und Propheten neu auslegen müssen, sogar die Endzeitpropheten. Und es gibt Menschen, die sagen, dass es nicht so kommt, wie wir es uns vorgestellt haben. Diese Leute müssen außerordentlich verführt sein, damit sie zu so einer Denkweise kommen. Denn es geht doch ganz deutlich aus diesen Schriften hervor.
Nun, ich muss auch sagen, dass ich denke, dass viel von dem, was wir gerade mitgemacht haben, manchen von ihnen auch das Gehirn gewaschen hat.
Nun, Martin, wenn man diese Dinge aufdeckt, dann liegt es doch auf der Hand, dass man für das System zum Feind wird. Auf jeden Fall, oder?
Definitiv. Wenn du irgendetwas dagegen sagst, dann bist du doch wie ein Textmarker, der etwas hervorhebt.
Sehen wir uns diesen Aspekt noch an, bevor wir zum Schluss kommen. Das ist die Zeitschrift America. Erinnern wir uns, dass es die jesuitische Zeitschrift in den Vereinigten Staaten ist. Der Jesuit Review vom 23. Juni 2021. Papst Franziskus, diejenigen, die beharrlich das Festhalten an der Wahrheit über die Evangeliumsverkündigung stellen, waren schon immer eine Bedrohung für die Kirche. Da macht er doch eine sehr eigenartige Aussage, oder?
Und das immer zeigt, dass es nicht nur jetzt so ist.
Also Martin, an der Wahrheit festhalten, das heißt doch, die darauf beharren, an der Wahrheit festzuhalten, sind eine Bedrohung für die moderne Gesellschaft.
Ja.
Lass uns das noch einmal herausarbeiten. Was definiert die Bibel als Wahrheit? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dein Wort ist Wahrheit. Alle deine Gebote sind Wahrheit. Also Menschen, die, nun, wir wollen diese Aussage umformulieren. Menschen, die sagen, Jesus ist der einzige Weg. Menschen, die betonen, dass deine Moralität sich auf die Bibel gründen sollte. Und die Menschen, die sagen, dass das Gesetz Gottes der Standard ist, das über die Verkündigung seines Evangeliums stellen.
Ja.
Das ein sehr inklusives Evangelium ist, wie wir gesehen haben, weil es alles umschließt, angefangen beim Heidentum bis zum Atheismus. Diejenigen sind eine Bedrohung für die Kirche. Und er hat recht.
Genau.
Er hat völlig recht. Ich hoffe es, sonst erfüllen diejenigen, die verkünden, vor allem über die Medien, nicht ihre Aufgabe. Und sie bekräftigen nachdrücklich, dass das wahre Christentum das ist, an das sie sich halten, das oft mit bestimmten Formen der Vergangenheit identifiziert wird. Könnte es sein, dass sie bei der Reformation verweilen?
Ja, und vielleicht beziehen sie sich auch auf die 10 Gebote. Das ist angeblich auch Vergangenheit, weil der neue Bund die ja abgeschafft hat.
Außer natürlich ihre Vision, die muss hervorgehoben werden. Und dass die Lösung für Krisen der Gegenwart im Zurückgehen liegt, um nicht die Echtheit des Glaubens zu verlieren. Martin, wenn wir nicht zu einem auf der Bibel gegründeten Christentum zurückgehen, dann werden wir alles verlieren.
Fragt nach den Pfaden der Vorzeit.
Ja, fragt nach den Pfaden der Vorzeit. Halte dich auf den alten Pfaden und der Herr sagt, ja, dass er dich segnen wird, nicht wahr? Eine der Spuren dieser Vorgehensweise ist mangelnde Flexibilität. Kommen Sie mit der Verkündigung des Evangeliums in Berührung, die uns frei macht, die uns fröhlich macht, sind diese Menschen starr. Immer diese Unnachgiebigkeit. Du musst dieses tun, du musst jenes tun. Keine Flexibilität ist typisch für diese Leute. Martin, sitzt da nicht einer im Glashaus und wirft mit Steinen?
Ja, definitiv.
Ist es nicht der Mann, der sagt, dass du den Sonntag halten musst? Ist es nicht der Mann, der sagt, du musst alles Böse tolerieren, ansonsten qualifizierst du dich für das Gemeinwohl?
Ja, du musst alles für das Gemeinwohl tun.
Das ist nicht unflexibel. Das ist frei, weil es doch auf dem Naturrecht basiert. Die neuen Verkündiger wissen nicht, was Bescheidenheit oder Brüderlichkeit ist. Brüderlichkeit ist das Akzeptieren jedes einzelnen Bestandteils des Systems. Es ist der Weg des demütigen und gehorsamen Vertrauens. Die neuen Verkündiger kennen weder Demut noch Gehorsam. Verzeihung? Gehorsam gegen wen?
Ihnen gegenüber.
Ja, ihnen gehorsam sein. Martin, ich hoffe, wenn es hart auf hart kommt, sich zwischen dem Gehorsam gegen Gott oder Gehorsam gegen ihr System zu entscheiden, dass wir dann genug moralische Integrität haben, nicht aus uns heraus, sondern aus einer höheren Quelle, an einem "So spricht der Herr" festzuhalten.
Genau so ist es.
Offenbarung 13, Vers 2 bis 4. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Sahen wir diese griechische Philosophie?
Ja.
Und seine Füße waren wie die eines Bären. Haben wir diese Unfehlbarkeit gesehen?
Ja, die Medo-Perser.
Dann das Mithras-System, bei dem es einen Vater gibt und eine Gemeinde. Das alles hat man im Katholizismus. Und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Die babylonische Religion von Semiramus. Sahen wir das auch in der letzten Folge?
Ja.
Und der Drache, das ist der Teufel, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Sehen wir das?
Ja.
Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundet dem Tier nach. Sie nahm seine Denkweise an. Durch die Medien, durch die neue Bildung.
Sie ging mit ihm in die ökumenischen Gremien und sitzt mit ihm dort.
Richtig. Und sie beteten den Drachen an. Das ist sehr deutlich. Wenn sie das tun, beten sie den Teufel an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer kann sich mit diesem römischen, katholischen System messen? Wer vermag, mit ihm zu kämpfen? Wir sind an einem Punkt der Entscheidung angekommen. Entweder laufen wir auf diesem vorgebahnten Weg oder wir kommen aus ihr heraus, mein Volk. Wir haben also die biblische Aufforderung: Sondert euch ab. Oder die große Häresie des Abgesondertseins, die aufeinandertreffen. Martin, welche von beiden werden wir uns entscheiden?
Lass uns bei der Bibel bleiben.
Beten wir. Himmlischer Vater, du hast uns dein Wort gegeben und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und Herr, er wurde zu seiner Zeit nicht gut aufgenommen. Und mir kommt es so vor, als ob er in unserer Zeit auch nicht gut aufgenommen wird. Aber was mich und die Meinen angeht, so bete ich, dass wir dich zum Weg, zur Wahrheit und zum Leben machen. Und ich bete, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Und ich bete dafür, dass wir, wenn wir dich lieben, deine Gebote halten. Denn deine Gebote sind nicht schwer und dein Joch ist leicht. Ich danke dir, Jesus, für dieses Geschenk an uns und für das Geschenk des Wortes und das Geschenk deiner Gesetze. In Jesu Namen. Amen.
Amen.